Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, die sich wie alle anderen Franchises auch in der Offseason befinden und sich auf den nächstjährigen Super Bowl schon mal vorbereiten, denn wir wissen alle, was kommt, die Perfect Season. Und weil ich so euphorisch bin und wenn Dolphins Drive Time ist, dann heißt das natürlich, das mache ich nicht nur alleine, sondern auch zum Beispiel mit dem Tobias. Schönen guten Tag, Tobias.
Guten.
Und Tobias ist natürlich auch nicht alleine da, sondern Micho ist auch dabei. Schönen guten Tag, Micho.
Guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
Wundervoll. Und dann starte ich auch gleich in die News, denn die gibt's nicht. Ja, also es ist Off-Season, es gibt keine News, es gibt 10.000 Gerüchte. Also Herbert ist jetzt ganz oben auf unserer Liste, vor Tour, vor Burrow bestimmt auch. Und vielleicht ist in 3 Tagen auch Jordan Love Erster und vielleicht, wir picken wahrscheinlich gar keinen Quarterback, weil wir mit Rosen und mit Fitzmagic in die Saison gehen. Es sind einfach nur Gerüchte und
wir holen doch Tom Brady.
Ach scheiße, stimmt, das habe ich vergessen.
Und, Philip Rivers als Backup.
Oh, und traden für Matt Stafford oder was?
Nee. Können wir nicht Eli Manning zurückholen und dann mit Philip Rivers zusammen? Boah, das fände ich noch als beste Ausgangssituation.
Für die Jugendabteilung oder was?
Ja, ich denke.
Sehr schön.
Gut, also, dann würde ich sagen, wir starten gleich in unser großes Thema für diese Folge. Oder möchtet ihr vorher noch was loswerden? Dann schreit jetzt ganz laut. Okay, ich nehme euer Schweigen als Zustimmung.
Ich würde gern.
Okay.
Kannst du irgendwas hören, Rico? Ich höre nichts.
Also, ich höre nur so ein Fiepen auf meinem einen Ohr.
Ja.
Musst du auch schreien. So.
Ich wollte nur darauf.
Rico, sei doch mal. Tobi möchte uns was sagen.
Darf ich jetzt?
Meinst du wirklich, er will uns was sagen?
Ja, euch nicht.
Achso, okay, dann höre ich halt nicht zu. Gut, jetzt hau raus.
So. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass die Offseason in der nächsten Woche ihre erste Pause einlegt und der Combine vor der Tür steht in Indianapolis. Ach,
das stimmt.
Da war ja was.
Stimmt, ich vergaß. Aber das ist ja keine News.
Ja, nee.
Da können wir aber später nochmal drauf eingehen.
Können wir gerne tun.
Der Combine. Eine wunderbare Veranstaltung. Gut, aber darf ich jetzt zum großen Thema dieser Folge überleiten?
Trommelwirbel.
Okay, da wir also Tobi hat ja den Combine schon angesprochen und Spieler, die den Combine bereits hinter sich gebracht haben oder vielleicht nie im Combine waren, aber jetzt Free Agents sind und auf dem offenen Markt vermutlich zur Verfügung stehen, es sei denn, sie unterschreiben bis Mitte März noch einen Vertrag, sind Free Agents, mit denen wir uns beschäftigen, die wir vielleicht dann unter Vertrag nehmen können. Und das ist unser großes Thema, ich sollte aufhören, der Folge. Und wir werden alle so ungefähr 5 Free Agents nennen, die und darüber sprechen und uns darüber freuen, wenn alle diese Free Agents zu uns kommen werden. Stimmt ihr darüber ein? Wer möchte denn anfangen? Micho oder Tobi oder wer möchte? Also, ich finde es gut, ich hätte einen ansprechen sollen, sonst redet ihr beide wieder nicht.
Ja. Also, Tobi, lass Micho machen. Ich habe
wahrscheinlich
welche, die ihr nicht habt.
Oh, ja, meine Frage wäre erstmal von wegen, nach was Kriterien ihr denn vorgegangen seid. Ich werde mal ganz kurz sagen, was ich mir angeguckt habe. Also, erstmal, wichtigstes Kriterium: Vertrag muss ausgelaufen, beziehungsweise ausgelaufen sein.
Ne, klar. Ja, sonst sind es ja keine Free Agents.
Dann habe ich natürlich aufs Alter geguckt. Auf die mögliche Salary. Da wir so viele Positionen haben, ist es fast schon egal, wir können ja auf jeder Position brauchen. Potenzial oder Erfahrung stand bei mir noch mit im Punkt. Ich weiß nicht, habt ihr da was anderes gemacht? Habt ihr nach anderen Kriterien entschieden? Habt ihr nach Blockbustern geguckt oder sonst irgendwas?
Ich habe einfach mal so mir angeguckt, wer so Free Agent ist, auf was für Positionen wir was brauchen und wo ich sage, okay, damit wäre ich einverstanden. Natürlich, aufs Alter habe ich auch geguckt. Also ich glaube, in meiner Liste ist jetzt keiner, der über 70 ist. Und ja, also ich habe gar nicht so, also die Namen sind bekannt, die ich in meiner Liste habe, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, wir geben 200 Millionen in der Free Agency aus.
Genau, das war mir nämlich auch ganz wichtig.
Tobi, wie hast du es gemacht?
Ja, ich hatte zu all den Punkten, die ihr schon genannt habt, noch als einen Punkt, den ich zumindest bei einem am Rande als positiv erachtet habe, die Nähe zu Florida im College und was wahrscheinlich schon allein im letzten Draft durch das Drafting von Christian Wilkins für die Franchise oder für Flores auch im Vordergrund stand, potenzielles Leadership. Das war mir auch an der einen oder anderen Stelle wichtig, weil da ja immer auch drauf geguckt wird.
Da hast du wohl recht. Ja, gut, also damit haben wir jetzt erstmal geklärt, wonach wir geguckt haben. Micho, möchtest du dann trotzdem anfangen, wenn du schon gefragt hast? Also dann. Oh, jetzt machen wir noch mit Musikpause.
Ja, es war mein Handy, es tut mir leid, es ist schon wieder weggemacht. Also, tatsächlich hab ich sie auch gerankt von der Wichtigkeit her, das fiel mir gar nicht so leicht. Ich habe an Nummer 5 einen Spieler von Philadelphia.
Ach, du gehst von 5, okay.
Gut. Ja, genau, von 5 habe ich bei mir einen Spieler von Philadelphia. Einen Running Back namens Jordan Howard. Der ist vor der Saison von den Ersten von Chicago gekommen, hat in Philadelphia nicht so wirklich eingeschlagen, was auch daran lag, dass die ja relativ schnell schwer verletzt waren. Aber Jordan Howard ist in meinen Augen ganz gut als Runner, ist tatsächlich auch im Passing-Game zu gebrauchen, ist ein ganz guter Contact-Runner. Bringt einiges an Erfahrung mit, ist jetzt keiner, den wir Ewigkeiten haben werden, wäre aber, würde den Running Back Room aber gut tun, könnte ich mir vorstellen, dass wir den für ungefähr 3,5 Millionen pro Jahr signen könnten. Das wäre meine Nummer 5.
Okay. Tobi, möchtest du zuerst, oder?
Ich hatte bei den Running Backs Jordan Howard auch mit auf dem Zettel und mit auf der Liste. Es ist sicherlich eine spannende und sehr interessante Personalie und es würde mich nicht wundern, wenn er tatsächlich in den engeren Kreis der Running Backs fallen würde, die auch in Davy eine Rolle spielen. Eben aus den genannten Gründen, die Micho schon angeführt hat.
Okay, das beantwortet jetzt aber. Ach so, okay. Ach so, wir sollen das ja auch noch bewerten. Ich war schon wieder einen Schritt weiter, schuldig. Ich bin auch erst vor kurzem zu Hause. Also, kann man machen. ist sicherlich eine Personalie, die bei uns auf dem Tisch steht. Ich weiß aber nicht, inwiefern wir wirklich was für Running Backs in die Hand nehmen in der Free Agency. Ist für mich fraglich, deswegen.
Naja, aber für Jordan Howard musst du jetzt auch nicht so die Preise aufrufen, die du natürlich jetzt für einen Derrick Henry oder Melvin Gordon oder Austin Eckler wahrscheinlich.
Ich habe auf meiner Liste keinen Running Back.
Achso, ja, ich habe auch einen, aber der ist auch eher so im mittleren Preissegment. Weil
man kann halt auch mit dem Second Round und 5 oder 6 Runden Pick. Das abdecken. Aber die Diskussion fangen wir jetzt nicht an. Gut, Tobi, nee. Möchtest du da vielleicht den nächsten Free Agent nennen?
Ich fange dann auch mit einem Running Back an. Ich habe auf der Liste bei mir als Running Back Matt Breida, wie man ihn auch immer ausspricht, von den 49ers. Der ist erst im dritten NFL-Jahr, deswegen ist er kein Unrestricted Free Agent, sondern Restricted Free Agent. Das heißt im Grunde genommen nichts anderes, als dass die 49ers das Recht haben, erstens jedes Angebot, was eine verhandelnde Franchise an den Spieler macht, zu matchen oder zu überbieten und dass sie im zweiten Schritt die Möglichkeit oder die Chance haben, eine Kompensation für ihn zu bekommen. Es gibt 4 verschiedene Arten von Tendern. Das ist einmal First-Round-Tender, Second-Round-Tender, Original-Round-Tender in der Draft-Runde, die er gedraftet wurde. Und das Right of First Refusal, das heißt, das erste Angebot abzulehnen. Bei Matt Breida ist das von dem Sinne her einfach, weil er undrafted Free Agent war. Das heißt, ein Original Round Tender kann er gar nicht bekommen. Er hat ja keine Draftrunde. Und warum ich ihn auf der Liste habe, sind folgende Dinge. Erstens, er ist super schnell. Sie haben ihn mal, ich glaube, in der abgelaufenen Saison mit 22,5 Miles per Hour gemessen. Und von daher, er ist richtig fix. Zweitens, er hat ein massives Upside, weil er drittens bei den 49ers hinter Mostert und Coleman nicht so viele Snaps sehen wird. Er hat aber ein Skillset, das ihn durchaus befähigt, Nummer 1 Running Back zu sein. Er kann gut laufen, er hat 5,1 Yards per Carry, er kann aber auch angemessen und sehr gut fangen, ist also auch ein guter Receiver, da kann man ihn auch einsetzen. Er wird, gerade weil er hinter Mostert und Coleman nur Nummer 3 ist, nicht so teuer werden und solche Dinge wie irgendwelche Arten von Tags spielen bei ihm überhaupt keine Rolle. Und deswegen denke ich, dass er relativ günstig signbar wäre.
Welche Range schätzt du? Wo wird er ungefähr liegen von der Salary?
Es ist schwer zu sagen. Also er verdient jetzt unter $600,000 im Jahr. Ich denke, wenn man so seinen Werdegang sieht, wenn er so bei 4 bis 5 Millionen im Jahr liegen würde, ist das schon sehr, 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 sehr gut bezahlt.
Ja, wollte ich gerade sagen, das ist schon heftig.
Ne? Ja. Also, das ist schon, für mich wäre das auch viel Geld.
Ja, aber wahrscheinlich eher drunter. Also den wirst du auch für, ich sag mal, 3,5 bis 4 Millionen im Jahr bekommen und hast dann einen Running Back, mit dem du super aufgestellt bist.
Aber ich auch da, ich glaube einfach nicht, dass wir einen Free Agent Running Back holen, der All-Down Running Back ist oder sein wird. Ich denke, entweder draften wir relativ früh einen Running Back oder wir werden wieder die Touches werden wir sharen. Also
da aber auch da ist ja Matt Breeder gut, weil bei den 49ers macht er nichts anderes. Ne? Also da muss er sich die Snaps ja auch mit Mostert und Coleman teilen.
Wo ich das, also was ich als relativ gefährlich mit Breeder, wie auch immer, eigentlich erst im System von Kyle Shanahan wirklich auch Leistungen zeigen konnte. Die Frage ist, genauso wie es diese Frage nach den System-Quarterbacks gibt, ist er vielleicht System-Running-Back, der es in einem anderen System nicht kann? Ich möchte als Beispiel anbringen, zum Beispiel haben sich die Tennessee Titans vor einiger Zeit einen Running Back geholt, von dem sie sich sehr viel versprochen haben, den haben sie nicht gedraftet, den haben sie in der Free Agency geholt, den haben sie fürstlich bezahlt und er ist dementsprechend der absolute Bust. Wisst ihr, von wem ich rede? Danke, reicht schon. Dion Lewis von unseren Freunden aus Boston, der dort wirklich formidabel aufgespielt hat, eben in dem System. Und dann, als er jetzt zu den Titans gewechselt ist, wirklich null gebracht hat. Selbst als man ihn versucht hat, so einzusetzen, wie ihn die Patriots eingesetzt haben, hat das nicht funktioniert. Und die Gefahr könnte bei Matt Breeder natürlich auch sein. Sehe ich zumindest nicht als so unwahrscheinlich an.
Naja, aber wenn du seine Stats aus dem Jahr die anguckst, in dem Kyle Shanahan noch nicht da war, da sind sie nicht so gut. Da gebe ich dir recht, aber sie sind auch solide. Und okay. Ich denke, das wird reichen. Und wenn er auf die Anzahl an Snaps kommt, die wir ihm selbst mit einem geteilten Running Back Room oder mit einer geteilten Geschichte anbieten können, dann hat er immer noch deutlich mehr Snaps, als er jetzt gespielt hat. Und ich denke, da kann die Menge der Snaps oder die deutlich erhöhte Anzahl an Snaps auch für ihn ein deutliches Upside an Leistung zeigen, weil er halt da dann mehr in die Spielpraxis kommt und auch dann auch mehr sich so positiv verkaufen kann. Und deswegen denke ich, er würde ganz gut passen bei uns.
Ist ein Argument. Rico, wie ist denn deine Nummer 5?
Ich hab sie jetzt auch nicht so wirklich gerankt, muss ich gestehen. Ich habe sie einfach so runtergeschrieben. Ich fange einfach mal mit dem, der auch fast ganz unten steht, an. Und zwar bin ich bei den Panthers fündig geworden und es ist kein Running Back. Ja, es ist James Bradbury, Cornerback. Und der jetzt nach 4 Jahren bei den Panthers auf jeden Fall momentan Free Agent zu werden scheint. Und ich gestehen muss, dass ich einfach die Erfahrung schätze, weil er so ziemlich in jedem Spiel seiner Karriere, wo er fähig war zu spielen, gestartet ist. Und er gegenüber von Xavier Howard, sofern dieser mal fit werden sollte, und wir wissen auch alle noch nicht, ob er mal gesperrt wird oder nicht, auf jeden Fall ein gutes Gegenstück wäre. Und für mich jetzt auch nicht so ein mega überteuerter Cornerback sein dürfte. Es ist jetzt nicht einer, der dann das große Geld verlangen kann, auch in meinen Augen, aber sicherlich auch nicht für 1 Million zu haben sein wird. Das wäre meine, wenn ihr so wollt, Nummer 5 oder halt der letzte auf meiner Liste.
Ich finde eine gute Wahl. Also Cornerback, Secondary können wir in jedem Fall gebrauchen. Und ich hatte ihn jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Also ich finde es eine sehr, sehr gute Wahl. Yes. Gute Begründung.
Also ich muss ehrlich sagen, er steht schon länger auf meiner Liste potenzieller Free Agents drauf, weil in Carolina sehe ich halt ein Rebuild nach unserem Vorbild, so wie wir das letztes Jahr gemacht haben, sehe ich halt dieses Jahr bei Carolina. Und wie du schon sagst, Rico, die Career-Zahlen, die er abgeliefert hat, zeigen schon, dass er eine wirklich gute Wahl ist. Und vor allem, wie du auch sagst, das ist ja auch spätestens seit dem Draft letztes Jahr ein wichtiges Kriterium. Er ist einfach konstant immer auf dem Feld, wenn er kann, und spielt die meisten Snaps. Also er liegt jetzt in 3 von 4 Karrierejahren deutlich über den 90% an Snaps. Und gerade das war ja auch ein Kriterium, worauf Brian Flores Wert zu legen scheint. Von daher, ja, eine sehr gute Wahl. Würde ich ohne zu zögern als Cornerback bei uns begrüßen wollen.
Also ich habe hier jetzt, ich hätte ihn jetzt bei 4 Millionen eingeschätzt pro Jahr. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber es war so vom Gefühl her, hätte ich gesagt, okay, das vielleicht sogar 5, aber mehr würde ich auch nicht bezahlen wollen, aber ich weiß nicht, was du so.
Bei 4 wirst du, glaube ich, Probleme bekommen. Also das wird nicht funktionieren, glaube ich.
Aber wir sind ja Miami. Ja,
ja, wir haben es ja, ne? Also, so. Ne? Von daher, selbst wenn es 6 werden, also da bist du, glaube ich, besser bei bedient, wenn du da in die Region gehst. Aber selbst das ist er wert.
Ja, auf jeden Fall. Also denke ich auch. Also wie gesagt, ich hatte jetzt nicht so das Gefühl für. Fehlt es mir allgemein so ein bisschen am Gefühl, was jetzt. Aber dafür haben wir dich ja. Du weißt, was die Spieler wert sind.
Ja, es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Aber was du sagen kannst, ist von der Aufmerksamkeit her gehört er nicht zur ersten Reihe der Cornerbacks. Das heißt, da sind andere, die ihm da den Rang ablaufen, aber das muss ja nicht wirklich schlecht sein. Und ich meine, selbst wenn er auf so einer Salary landet wie Robbie Coleman, Marshawn Lattimore, Jason McCourty, die liegen alle so zwischen 4 und 5 Millionen, das ist Bradbury wert. Also ich glaube, ich habe das PFF-Rating jetzt nicht so ganz im Kopf, aber ich meine, er wäre so um Position 25, was so die Leistungsfähigkeit angeht. Und das würde neben Xavier Howard ja schon auf alle Fälle reichen.
Das stimmt. Gut, haben wir meinen Nummer 5. So, jetzt jedes Mal 10 Minuten, dann haben wir eine sehr, sehr lange Folge. Micho, deine Nummer 4.
Ja, jeder weiß ja, dass ich auf Line stehe und auf Line-Spieler.
Ist okay, dass du so offenherzig darüber reden möchtest, aber ja.
Ich sag mal, meine Schüler kommen auch immer damit an und sagen, Herr Gori, wissen Sie, wie teuer Hasch geworden ist, dope geworden ist? Sag ich, nee, keine Ahnung, ich bin Lehrer, ich kann mir Koks leisten. So. Dementsprechend habe ich jetzt auch einen Line-Spieler und ich habe einen Spieler genommen, der bisher tatsächlich nicht an sein Potenzial rangekommen ist. Es war ein First-Round-Pick, sogar, ich meine, wenn mich nicht alles täuscht.
Charles Harris spielt schon bei uns.
Force Overall. Ist entlassen worden. Ich meine, Force Overall kann auch 8 gewesen sein, aber ich meine, auch 4. war. Ist bei Washington. Und den hätte ich damals, als er bei den New York Giants entlassen worden ist, eigentlich schon gerne gehabt. Waren es Giants? Ich meine, es waren die Giants. Und zwar Eric Flowers. Und den habe ich jetzt taxiert aufgrund seines Potenzials, seines Alters, bei ungefähr 5 Millionen. Denn auch wenn er entlassen worden ist, hat er doch die meisten Spiele tatsächlich sogar gestartet, egal wo er war. Und einen Guard können wir immer gut gebrauchen. Und sei es nur für die Tiefe, gute Line-Spieler, gute Guards sind teuer. Und wir brauchen auch gerade bei der Interior Line was. Wir können nicht alles über den Draft abdecken. Und deswegen wäre das für mich eine recht wichtige Verpflichtung, wo ich tatsächlich auch noch Potenzial sehe, sich bei uns wirklich weiterzuentwickeln in den nächsten Jahren.
Ja, kann man, also Linemans finde ich immer sind super, super langweilig. Also von, weil kannst halt nicht so, oh mein Gott, was der alle kann, und weil du hast entweder er beschützt halt seinen Quarterback oder er tut's halt nicht. So, das ist ja.
Und vergiss bitte nicht das Running Game.
Ja, natürlich. Also, aber es ist halt, wenn du jetzt einen Lineman auf Draft, so ein O-Liner draftest in der ersten Runde, was wir ja dieses Jahr also tun sollten, das ist kein sexy Pick. Das machst du halt, weil du es machen musst. Und es hat auch positive Auswirkungen, aber es ist nicht, oh geil, oh, die haben Andrew Thomas gedraftet. Oh. Das ist so, okay, geil, wir haben einen coolen Liner und okay. Aber ich für den Preis würde ich sagen, go for it, why not?
Ich hoffe, dass die Zahl auch wirklich realistisch ist, aber da wird Tobi halt jetzt.
Bei Linern ist das schwierig und gute Liner werden teuer. Ich sehe bei Eric Flowers nicht so das Problem der Salary. Ich sehe das Problem woanders. Weswegen er auch wahrscheinlich eine rote Flagge für uns sein dürfte. Weswegen ich nicht denke, dass er unter der Ägide von Flowers bei uns anlanden wird. Und das sind die
Penalties. Du meinst Flowers.
Was habe ich gesagt?
Flowers.
Ach, weil er ja, Flowers nee. Heißt. Flowers wird nicht bei Flores, wird nicht unter Flores spielen. So rum meinte ich das. Weil er zu viele Penalties hat. Also, wenn du das so siehst, was der an Flaggen produziert in den Jahren, in denen er in der Liga ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass er auch nur ernsthaft in die erweiterte Wahl derer kommt, die da auf die Guard-Positionen in Miami kommen könnten.
Da hätten wir auch Tanzel behalten können, meinst du?
Ja, er ist so die Kategorie, ja, das stimmt.
Na gut, Tobi. Und,
ja? Das sehe ich kritisch. Also Preise bei Guards sind eh schwierig, aber die Spitze werden sicherlich in der Free Agency andere machen, aber so 5 bis 6, ich sehe es dann eher kritisch. Also das wird er auch nicht dann unterschreiben.
Leute, was ist denn los mit euren scheiß Telefonen heute? Kennt ihr sowas nicht wie Flugmodus oder
Aufnahmemodus?
Oder sowas. Absolute Frechheit. Ich muss euch wohl mal abmahnen. Handys am Arbeitsplatz sind verboten.
Ja, das ist das Festnetz. Das Handy ist offline. Festnetz. Ja, das hatte ich vergessen.
Geil. Aber Tobi, gut, wenn du das Festnetz vergessen hast, hoffe ich nicht, dass du deine Nummer 4 vergessen hast.
Wo wir gerade schon mal bei Guard sind, dann mache ich dann auch gleich mit einem Guard, wie gesagt, ich habe sie nicht gerankt, ich mache dann gleich mit einem Guard weiter. Und zwar, ich habe insgesamt 2 Guards drauf, mit dem Guard, den ich am zweitliebsten in Miami sehen würde. Und das ist Graham Glasgow von den Detroit Lions. Vorteil 1, er kann sowohl Guard als auch Center spielen. Also er hat vorletztes Jahr in Detroit, oder ja, vorletztes Jahr kann man ja schon sagen, Guard gespielt. Letztes Jahr hat er Center gespielt und er kann beides. Das heißt, er ist da sehr versatil einsetzbar, um es mal so zu sagen. Vorteil 2, die meisten oder die übergroße Anzahl seiner Spiele, die er für Detroit gemacht hat, hat er auch gestartet. Von den 62 insgesamt 58. Er spielt seit 3 Jahren in Detroit quasi jeden offensiven Snap mit. Er kann, was nur wenige können, sowohl Left Guard als auch Right Guard spielen. Und was vielleicht am wichtigsten ist, was ich eben schon angedeutet habe, was auch Brian Flores wichtig ist, er produziert fast keine Penalties und lässt keine Sacks zu. Er hat dieses Jahr, wenn man die Detroit Lions dieses Jahr gesehen hat, weiß man, wovon ich spreche. Er hat dieses Jahr keinen Sack zugelassen, nur 3 Penalties produziert und ist somit die große Konstante in der O-Line der Detroit Lions. Jetzt fragen sich natürlich alle, ja, warum wird er dann Free Agent? Er wird keinen Tag abbekommen. Das ist schon so gut wie sicher. Und er hat selber auch mehrfach schon mehr oder weniger deutlich gesagt, dass er sich in Detroit nicht gewertschätzt fühlt mit seiner sehr, sehr geringen Salary und dass er gerne den Free Agency Markt testen würde. Er ist aber keiner, der jetzt bei den Guards so in die erste Kategorie gehört, der jetzt, weiß Gott, für einen Run abbekommt. So wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Brandon Scherf oder so, der jetzt da mit ganz anderen Zahlen aufwartet. Over the Cap hat ihn mal mit 6 Millionen pro Saison zukünftig projected. Das halte ich für illusorisch, aber selbst wenn er 8 bekäme, wäre es immer noch eine massive Verstärkung und ein absoluter Must-Have für unsere O-Line. Weil der Mann halt auch einfach richtig, richtig was auf dem Kasten hat und richtig was produzieren kann. Gründe, warum er keinen Tag abbekommt, was jetzt vielleicht einige denken, dass er das kommt, sind ganz einfach, dass da die Zahlen für die Guards in astronomischen Höhen stehen. Also der Franchise-Tag zum Beispiel, da wird der Durchschnitt der 5 bestbezahlten Spieler genommen. Der liegt bei 13,75 Millionen. Der Transition-Tag, da sind es die 10 besten, der liegt bei 12,6 Millionen. Und das ist Detroit bei einem Cap-Space von 45 Millionen, den sie jetzt gerade vor sich hertragen, einfach nicht denkbar, dass sie das an irgendwen bezahlen. Und deswegen, der wird auf jeden Fall die Free Agency sehen und ist ein Spieler, den ich liebend gerne nach Miami holen würde.
Wow. Ja, also, wie gesagt, Linemen sind nicht sexy. Aber zeigt mir Liebe für Linemen, ja. Kann man machen, wenn man sich finanziell, denke ich, einigt. Und er sich bei uns mehr liebgeschätzt fühlt. Und was ich aber für kein Argument halte, ist, dass er Center spielen kann. Also, ich meine, wir haben einen Center, wir werden einen Center draften und wir haben sonst noch einen Guard, der auch Center spielen kann. Wir haben also theoretisch die Position schon dreifach besetzt.
Ja, aber nicht in der Qualität, die ein Graham Glasgow anbietet.
Ja, aber ich will keinen der 3 Positionen auf der Qualität, dann will ich einen vernünftigen.
Der wird auch nur eine Position spielen, aber ne, er kann halt beides.
Sehr gut. Ja, aber dafür bezahle ich halt nicht mehr.
Nee, du wirst da auch nicht mehr für bezahlen müssen, aber ein guter Center und ein guter Guard wird in ähnlichen Regionen sein. Also von daher, ne? Du wirst, wenn du einen vernünftigen Center haben willst, wirst du schon, gut, wenn du jetzt nicht Ted Karras nimmst von New England, aber der war auch nur Ersatz, dann wirst du da schon einiges in die Hand nehmen müssen.
Ja, das nehme ich sowieso. Micho, was meinst du denn?
Sorry.
Also, ich find das sehr sexy sogar, diesen Pick, sag ich mal, mit dem Lineman. Mir ist Glasgow auch aufgefallen. Bei mir ist er ganz einfach durchs Raster gefallen, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt hier keine big splashy Verpflichtung. Und das wäre Glasgow für mich. Ich sehe ihn nämlich tatsächlich irgendwo quasi direkt hinter Brandon Scherf und glaube, dass wir selbst mit 8 Millionen, ich schätze ihn eigentlich, sehe ihn Richtung 10 Millionen gehend. Und das ist mir einfach zu viel. Natürlich wäre eine massive Verbesserung. Die Frage ist, wollen wir so viel tatsächlich in einen Spieler dann jetzt schon investieren über Jahre hinaus? Wenn wir das wollen, ja, ist er in der Gute.
Oh, du wirst so kotzen. Herrlich.
Gut,
jetzt sprich weiter, Michael.
Ja, also wie gesagt, ich finde, ich bin extra abgeguckt, dass ich unter diesen großen Verpflichtungen drunter bleibe, weil ich glaube, dass man, bevor man in der Free Agency so richtig aggressiv wird, noch ein Jahr warten sollte. Und Glasgow sehe ich halt oben mit als einen der Top Guards. Also von daher.
Okay, dann mache ich einfach mal weiter. Und ich gestalte das Ganze jetzt weiterhin azyklisch. Azyklisch? Nicht zyklisch auf jeden Fall. Und zwar, ich bleib auf der defensiven Seite, weil ich habe nur einen Spieler, der nicht auf der defensiven Seite ist. Und zwar Demaryius Randall's Free Safety der Browns. War diese Saison nicht ganz so, war, glaube ich, auch verletzt sogar. Und denke ich insgesamt, wenn man sich so seine Stats und auch so das, was er geleistet hat, das ist einfach grundsolide. Und ich glaube, dass wir auch auf der Safety-Position was machen müssen und auch was machen können. Und das war dann nachher, neben dem, dass er halt auch in Anführungsstrichen erst 27 ist, mit 5 Jahren Erfahrung in der Liga, ist das definitiv ein Spieler, der Brian Flores oder der bei uns sicherlich auch auf dem Zettel stehen sollte. Und ich habe ihn einfach so mal bei 5 Millionen angesetzt als Free Safety. Ist schon ein bisschen hoch, aber für mich war das jetzt, wo ich sage, okay, der spielt dann halt 3 Jahre bei uns und danach traden wir ihn nochmal weg oder so, keine Ahnung. Yep, ich halte es einfach ein bisschen kürzer, weil ich auch nicht so viel vorbereitet habe, aber die Spieler zumindest sollen erwähnt sein. Michael, was hast du dazu?
Ja, Free Safety können wir brauchen. Ich hatte Randall tatsächlich auch auf der Liste. Ich habe mich tatsächlich letztendlich, was für eine Überraschung für den anderen Spieler da entschieden an der Stelle. Kann man machen. Kann man wirklich machen. Ich glaube, das würde uns auch ganz gut zu Gesicht stehen. Fragen gibt's halt tatsächlich, wie sieht's auf Dauer aus mit seinem medizinischen Report. Ja. Aber das ist auch das einzige Fragezeichen, das ich sehe.
Gut, Tobi.
Also ich bin jetzt nicht davon überzeugt, dass das mit der dass Randall mit der Salary, die du für ihn vorgesehen hast, zu haben sein wird, weil er spielt ja jetzt die 2019er Saison unter einer Option für knapp 9 Millionen.
Ja.
Und also
ey, du kannst aber nicht erzählen, dass irgendwer den für 9 oder 8 Millionen signed.
Unwahrscheinlich ist das nicht. Ne? Also, weil, wie gesagt, er hat ja schon gezeigt, was.
Ja, aber gut, dafür haben aber andere auch gezeigt, dass sie auf Safety nicht so schlecht sind.
Wenn du diese Saison einfach mal ausklammerst, dann liefert dir der Spieler im Schnitt so 70, 80 Tackles und
ja, aber wovon muss ich denn ausgehen?
Und 4 Interceptions pro Saison.
Also ja, aber muss ich davon ausgehen, was er mal gemacht hat? Oder muss ich von der letzten Saison ausgehen, was er geliefert hat? So.
Nein, du musst aber davon ausgehen, dass auch auf der Safety-Position gute Spieler gut bezahlt werden und sehr gute sehr gut. Er gehört nicht zu den sehr guten, aber er gehört zu den guten. Also ich seh das zu dem Preis einfach nicht, weil und so wird er wahrscheinlich dann auch mit seinem Berater argumentieren, dass er da in Regionen kommen möchte und auch in Regionen signen kann, die halt
aber er ist damit top unter den Top 10.
Ja, und gehört er ja eigentlich auch hin. Und es wird gerade was die Safeties dieses Jahr angeht, sehr teuer werden.
Ja, aber also okay, Gegenfrage, wo siehst du ihn? Siehst du ihn auf einer Stufe mit LaMarcus Joyner?
Ich nicht. Von der Salary her.
Ja, auch spielerisch her.
Mir geht's nicht um das Spielerische, mir geht's nur um.
Ja, aber das muss ich doch bezahlen.
Du bezahlst manchmal auch Trends mit. Und
ja, aber das ist ja das Dumme. Deswegen steht Miami da, wo sie jetzt stehen.
Ja, aber du wirst, um ihn zu kriegen oder um ihn bekommen zu müssen oder ihn dazu zu bewegen, in Miami zu unterschreiben, wirst du diese Preise mitgehen müssen.
Das glaube ich nicht.
Genau, da würde ich auch gern ganz kurz mal einhaken. Safeties haben seit Jahren ein Problem. Es gibt relativ viele Safeties auf dem Markt. Die sind zuletzt jetzt wieder vom Markt runtergekommen. Das heißt, viele Teams haben sich mit Safeties bereits versorgt. Und es kommen schon seit Jahren immer wieder im Draft gute Safeties nach. Deswegen glaube ich eben nicht, dass die Preise, man hat letzte Saison noch gesagt, von wegen, die Zeiten für Safeties sind sehr, sehr schwer. Und ich glaube nicht, dass es jetzt innerhalb von einem Jahr sich so stark geändert hat, dass da wirklich Wahnsinnspreise für bezahlt werden können. Die Guten werden immer gut bezahlt werden, das ist keine Frage. Und der Marius Randle ist auch ein Guter. Ja. Aber dass die Preise so exorbitant steigen bei Safeties, wage ich noch zu bezweifeln.
Ja, lass uns einfach überraschen. Wir kommen da jetzt, ist auch okay. Ich finde den Austausch gerade einfach gut.
Also es ist. Ich sehe ihn jenseits der 8. Okay. Also, ne?
Ist ein Word. Gut. Haben wir meinen zweiten auch soweit abgehandelt. So, jetzt nehmen wir mal ein bisschen Tempo auf hier. Micho, deine Nummer 3.
Meine Nummer 3 ist, was für eine Überraschung, ein Free Safety. haben wir auch schon öfters drüber geredet? Genau, haha, Clinton Dix.
Das gibt's doch nicht.
Von Chicago haben wir öfters drüber geredet. Bei der Center bin ich mir unsicher. Der ist, ihn würde ich nämlich auch relativ, also er bekommt im Moment, glaube ich, 3 Millionen. Wechselt ständig das Team, was ich nicht verstehe. Wenn man ihn zu dem Preis nochmal bekommen würde, wäre das natürlich ein Traum. Ich schätze, sehe ihn eher irgendwo bei 6 Millionen fast schon, zwischen 5 und 6 Millionen. Weil ihn sehe ich auch als einen der Top-Safeties mit bei uns.
Ja, also ich mag Haha. Also Tobi, jetzt mal ganz. Hast du nicht vorhin noch gesagt, dass du Spieler hast, mit denen keiner rechnet?
Ja, ich hatte.
Redest andauernd von Haha.
Ich hatte 2 Spieler auf der Liste, ich habe mich dann doch für Haha Clinton Dix entschieden.
Verdammt! Nee, aber wie gesagt, ich fände Haha Clinton, fände ich auch cool. Ich mag, also, ich habe ihn schon immer gemocht, aber und hätte ihn letztes Jahr auch schon gerne bei uns gehabt, aber da war ja klar, dass wir ihn nicht holen werden, aber warum nicht? Also, ich würde ihn sehr gerne bei uns in Miami sehen. Ja. Tobi vermutlich auch.
Ich hatte ihn, das wäre jetzt mein nächster gewesen. Ich hatte ihn auch auf der Liste. Stark in der Coverage, guter Tackler. Ich sehe ihn auch unter den Top 15 Safeties der Liga. Ob wir ihn jetzt für 6 kriegen, halte ich auch für fraglich. Aber für das, was wir bei Richard Jones einsparen, wenn wir ihn entlassen, traden, was auch immer, da würde ich gerne als Ersatz Haha Clinton Dix auch haben wollen, ja.
Gut. Und dann, Tobi, mach du einfach weiter und schnapp jetzt Micho einen von seiner Liste weg.
Ah, jetzt muss ich erstmal gucken, wen ich da noch draufstehen habe. Ich habe einen da draufstehen, der ist offiziell noch gar nicht Free Agent, sondern den habt ihr garantiert nicht. Das ist Linebacker Nigel Bradham. Da kam die Info gestern oder heute Nacht irgendwann, dass der wahrscheinlich sein Ende in Philadelphia erreicht hat. Der ist mit 30 gerade so an der Grenze von geht noch so, ist noch nicht zu alt, ist aber schon erfahren, kann beide Linebacker-Positionen bekleiden, war in Florida am College, ist eine absolute Führungsperson in der Defense in Philly, ist Playoff erfahren, hat schon verschiedenste Systeme durchgemacht und ist im Vergleich zu vielleicht solchen Spielern, die auf der Free Agency momentan liegen, Kyle Van Noy, Joe Schobert, wahrscheinlich sogar noch ein wenig günstiger einzuordnen. Über seine Klasse müssen wir nicht reden. Die hat er mehrfach nachgewiesen und auch über viele Jahre jetzt schon in der Liga nachgewiesen. Und wenn wir mit dem jungen Linebacker-Core, was wir momentan haben, da mit Nigel Bradham Erfahrung reinbringen, ich denke, dann haben wir da einen guten Move gemacht.
Okay, gut, finde ich. Also ich habe es gelesen und ich habe mich jetzt ehrlicherweise nicht wirklich mit ihm beschäftigt, weil er einfach nicht auf meiner Liste stand und würde mich da jetzt auch einfach in irgendwelche Sachen verstricken und irgendwas behaupten, was vielleicht gar nicht stimmen würde, aber ich glaube dir das einfach mal und ja.
Naja, er hat einen Namen in der Liga und das
reicht schon. Gut. Micho, was sagst du zu Nigel?
Macht Sinn, wo wir nur aufpassen müssen, ist, dass er unseren jungen Spielern halt eben nicht im Weg steht. Ich kann nicht beurteilen, inwieweit er tatsächlich die jungen Spieler an die Hand nehmen kann, wie weit er da auch bereit ist, auf Spielpraxis zu verzichten. Aber je nach Salary würde das tatsächlich Sinn machen, ja.
Ja, er war Defensive Team Captain in Philly, also von daher diese Führungsrolle hat er.
Wer weiß, was er dafür gezahlt hat. Nein.
So. Words.
Ja, das stimmt.
Gut. Dann fange ich an und jetzt ist der erste Moment, wo mich oder das Kotzen kriegt. Weil jetzt nehmen wir mal einfach mal richtig viel Geld für Brandon Scherf in die Hand. Wobei Tobi mir gleich wieder ins Gesicht springen wird, dass wir ihn nicht kriegen würden. Wir kriegen ihn auch nicht für den Preis, den ich ihm maximal zahlen würde. Weil er nicht mal mehr Top 12, Top 10 damit wäre. Und ja, weil, also ich mag Brandon Scherf und er ist ein richtig, richtig guter Typ. Ich würde ihm maximal 10 Millionen zahlen. So, oh, ihr lacht. Und nee, die Begründung, dafür kriegen wir ihn vermutlich nicht. Das Problem, was ich habe, ist, ich bezahle keine 15, 14, wie viel Millionen?
Ja, man rechnet mit 15 plus.
Weil das ist ein Witz. Wer das bezahlt, ist dumm. Entschuldigung. Ich möchte keinen da jetzt zu nahe treten. Aber dieser Spieler hat in den letzten beiden Jahren auf seiner Position den Snap-Count, da war er in den 60ern. Ja, also er war irgendwo bei den letzten, die Stammspieler sind vielleicht. Ja, also für mich ist das, für mich gehört einer, der halt so vieles, der spielt mir zu wenig, als dass er das Big Money es wert wäre. Also von seinem Talent und allem ist er das. Für mich ist er aber, wie gesagt, ich würde ihn gern haben. Wie gesagt, eure Reaktionen zeigen ja schon einiges, aber das ist das Problem, was ich mit ihm habe und weswegen ich für ihn maximal 10 Millionen ausgeben würde. Aber ja, ich würde ihn haben wollen. Wollte es einfach mal reinbringen als Diskussion. Micho, du darfst, bevor Tobi mit seinen Zahlen kommt.
Natürlich hätte ich ihn gerne, aber er wird einfach zu viel kosten und ich finde, dieses Wettbieten sollte man nicht mitmachen. Genau das ist der Moment, wo ich gesagt habe, nee, lieber das Geld noch nicht in die Hand nehmen, sondern das macht jemand, der in Win-Now-Modus geht. Und da sind wir noch ein ganzes Stück von entfernt.
Aber da möchte ich dich jetzt eins fragen. Und zwar, ich weiß nicht, hast du noch ein Guard auf deiner Liste?
Nein.
Also, weil für mich ist es jetzt zum Beispiel super wichtig, dass wir auch vielleicht ein bisschen mehr Geld für einen Guard in die Hand nehmen.
Ja.
Also für einen Guard oder für einen Tackle, je nachdem, was man möchte, um eine O-Line zu stabilisieren. Und das brauchen wir jetzt, weil wir vielleicht ja einen Rookie-Quarterback hinter diese O-Line stellen. Deswegen sage ich, würde sich jetzt auch Geld lohnen, in die Hand zu nehmen. Wie gesagt, bei Brandon Scherf, der für mich vielleicht nicht mal mehr Target Nummer 1 ist, sondern ein anderer Guard, der vielleicht noch von Tobi kommt, ich vermute es.
Ja, genau.
Und der vielleicht auch eher mein Target Nummer 1 wäre. Aber wie gesagt, deswegen würde ich da Geld in die Hand nehmen. Für einen Guard auf jeden Fall.
Ja, also ich verstehe die Herangehensweise. Das ist auch vollkommen okay. Kann man so machen. Ich mache es tatsächlich ein bisschen anders. Ich habe ganz einfach gesagt, nein, wir sparen uns das ganze Salary noch, bis wir wissen, wie dieser Draft, wo wir verdammt viel Picks haben, wie der fällt. Wir okay. können weiterhin noch sehen, wie sich unsere Rookies entwickeln und dann ganz gezielt im Jahr drauf richtig zuschlagen. Und dann aber auch direkt Richtung für das Jahr danach dann wieder Contender sein. Mhm. Mir kommt das jetzt einfach noch ein Jahr zu früh. Aber natürlich, ich verstehe eure Argumentation, kann man machen. Wenn man das macht, ist es meiner Meinung nach dann, dass man ein, maximal zwei solcher Top-Spieler holt, die man ganz, ganz stark frontloadet, also wo fast das garantierte Geld fast alles im ersten Jahr auch gezahlt wird, um da von unserem Capspace relativ viel zu verbrauchen, um später uns nicht irgendwo Handlungsfreiheit zu nehmen.
Ja, und verständlich.
Da sage ich halt eben, wir haben so viele Lücken, dass es sich zwar lohnt, Geld in die Hand zu nehmen, aber auch da finde ich es fraglich, Geld für eine Position oder für einen Spieler so stark in die Hand zu nehmen. Ich kann eure Argumentation nachvollziehen. So ist es nicht.
Gut. Tobi, möchtest du noch etwas zu Brandon Scherf hinzufügen?
Ich sehe Brandon Scherf nicht in der Free Agency.
Okay, gut.
Wenn die Redskins nicht völlig verblödet sind, kriegt er einen Tag. Entweder Franchise-Tag, Transition-Tag, was auch immer. Zahlen hatten wir eben schon mit den 13,76 oder 12,622. Ist man am unteren Rand dessen, was wahrscheinlich Brandon Scherf selber haben möchte. Aber ich denke, er wird mit seinem Agenten in die Verhandlungen mit vielen Franchises gehen, weil er ist der beste Right Guard, der fast schon seit Jahren verfügbar wäre. Und als irgendeine Kategorie, die man da anwählen kann, ist zum Beispiel Zack Martin. Und der kriegt, ich glaube, um die 14 oder so. Und das ist so die Range, wo, wenn
15.
Kriegt Zack Martin 15?
Ja, also der Cap-Hit für 2020 liegt bei 15.
Ah, okay, gut. Ja, aber wahrscheinlich kriegt er im Durchschnitt 14.
Also, ja, das kann sein.
So 14, 15, da sehe ich realistisch.
Ja, natürlich. Da sehe ich ihn auch realistisch, aber.
Ja, klar, für 10 nehme ich ihn blind, aber, ne?
Wie gesagt, eure Reaktion, ich habe die Reaktion auch erwartet. Sie ist auch gerechtfertigt aufgrund dieser Tatsache, dass er so gut ist. Aber für einen Spieler, der nicht so viel spielt, in Anführungsstrichen jetzt, ne, ist es für mich zu viel Geld.
Ich kann verstehen, warum er bei dir auf der Liste gelandet ist. Und ich kann auch verstehen, warum so viele Franchises wahrscheinlich sehr viel Geld mit ihm in die Hand für ihn in die Hand nehmen wollen. Aber es ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Ich könnte es verstehen, wenn wir wirklich Tua holen, aber das wissen wir ja im März noch nicht. Deswegen tue ich mich da auch relativ schwer damit, ihn als Guard auszuwählen. Ich habe da einen anderen.
Ja, ich weiß auch schon. Wunderbar.
Das weiß jeder.
Wunderbar. So, Micho, damit ist jetzt deine Nummer 2 auf dem Plan.
Ja, also ich bleibe tatsächlich in der Defense.
Oh.
Ich bleibe in der Secondary.
Yes.
Ich habe mich für einen Spieler entschieden, der auch das Team gewechselt hat, der im Moment bei Houston spielt. Ein Spieler, der meiner Meinung nach hohes Potenzial hat, das er auf seinen bisherigen Stationen immer wieder angedeutet hat, aber nicht wirklich konstant abrufen konnte. Es handelt sich um einen Cornerback, und zwar um Vernon Hargraves. Nice. Den ich hoffe, dass wir ihn für ungefähr 5 Millionen signen könnten.
Oh, den würde ich so nehmen. Also, ich war im Draft damals schon ein riesiger Fan von Vernon Hargreaves. Und gut, wir haben ihn nicht gedraftet. Aber wie gesagt, du hast ja das Potenzial schon angesprochen, das sehe ich auch. Und jetzt müssen wir einfach mal sehen, ob unsere Coaches auch davon überzeugt sind. Aber es wäre irgendwie so ein Move, wo ich sage, okay, wir haben dieses Jahr schon Nick Needham oder so, da haben wir ja auch viel rausgekitzelt, muss man ja mal sagen. Und ich denke, dass wir aus dem Vernon Hargreaves vielleicht auch noch mal ein bisschen rauskriegen können. Tobi, was glaubst du?
Das ist auch ein Name, der bei mir auf der Liste steht, genau aus diesen Gründen, weil ich genau davon ausgehe und genau aus dieser Argumentation, die jetzt auch Micho gebracht hat, das für einen verdammt guten Move halten würde. Und ich hatte mich auch mal mit der deutschen Sektion von den Texans unterhalten. Da fiel auch unter anderem sein Name von Spielern, die vielleicht bei einem anderen Team und in einem anderen System etwas mehr dazu in der Lage wären, einfach mal das Leistungspotenzial, was er hat, und das hat er zweifellos, ne, als 11th overall Pick damals geholt, da kann man nicht viel falsch, aber verdammt viel richtig machen.
Was sagst du zu den 5 Millionen?
Dadurch, dass er sehr viele Flaggen hat, wo so ein bisschen das Geld stecken bleibt, und er wurde jetzt einmal gewaved von Tampa, einmal released von Houston, das spielt ja natürlich auch noch eine Rolle. Also er wird nicht so die hohe Salary generieren können. Und ich denke, da kann man, wenn man ihm das so verkauft und sagt, hier komm, wie bei HH Clinton Dix, ne? One year prove it, hier 3 Millionen, zeig, was du kannst, nächstes Jahr kannst du cashen, mach. Und ich denke, dass das der Weg ist, wie der in Miami auch anlanden kann. Ne? Ein One-Year-Prove-It-Deal eben über diese 3,5 Millionen und ihm einfach auch die Perspektive bieten, die Flores letztes Jahr gezeigt hat, dass er es kann. Und wenn man ihm das verkaufen kann und wenn er das einsieht, dann ist Miami perfekt für alle Beteiligten.
Cool. Wunderbar, so, dann darfst du jetzt auch mit deiner Nummer 2 beziehungsweise einer der beiden Namen, die auf deiner Liste übrig sind, kommen, Tobi.
Ja, dann entscheide ich mich für, wir hatten ja eben schon die Guards, und dann kommt der Name, für den ich verdammt viel Geld in die Hand nehmen würde. Wenig überraschend, Joe Thuney oder Thuney, wie auch immer,
ja,
von unseren Freunden aus New England, weil den sehe ich halt ganz, 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 ganz weit vorne. 74 Mal gestartet in 3 Super Bowls, 2019 keine einzige Penalty, im Second All-Pro-Team und auch sowohl links als auch rechts einsetzbar, einer der Top-Guards der Liga, und auch bei ihm besteht eher weniger die Gefahr, dass er einen Tag abbekommt von New England, weil Bill Belichick ja nicht der Typ ist, der gerade O-Liner überbezahlt, da werden sie lieber gehen gelassen. Also er wird auf jeden Fall auf den Markt kommen. Und ich hoffe, da sind wir dann wieder bei dem Preis, ich hoffe, dass es im Rahmen bleibt und dass er so bei, weiß ich nicht, 8 bis 10 landet. Das ist ein frommer Wunsch. Er wird wahrscheinlich in ähnliche Regionen vordringen wie Brandon Scherf, aber die ist er verdammt nochmal wert, weil er einer der wenigen Elite-Guards ist, die es realistisch auf den Markt schaffen werden.
Wow, klingt fast nach so einer Single-Börse, die Elite-Guards.
Ja, ne, aber es ist so.
Ja, wie gesagt, so. Ich bin da auch total bei dir. Wie gesagt, da würde ich sogar 12 Millionen vielleicht für zahlen, weil der spielt halt. Der spielt halt jeden Snap.
Und genau,
der spielt immer. Der hat in seiner Karriere 98% der Snaps gespielt oder so.
Ja, ich glaube, er hat ein Spiel verletzungsbedingt, hat er, glaube ich, ausgesetzt, aber ansonsten fast jeden Snap.
Ja. Und auf einem Niveau, ja. Ja. Deswegen, also für mich wäre es ein klassisches Go. Micho wird sagen, er möchte noch nicht so viel investieren, aber der Spieler ist gut.
So ungefähr. Ich möchte noch zwei Dinge noch dazu noch anmerken. Das eine ist, dass tatsächlich New England es immer wieder schafft, Spieler rauszubringen, Spieler oben zu halten, die wechseln das Team, cashen richtig ab und bringen dort gar nichts. Da gab es jetzt zig Beispiele, das muss natürlich nicht immer so sein, aber das ist eins, was ich dabei immer im Hinterkopf habe, irgendwie. Gerade weil halt auch das System und Tom Brady mit seinem immer noch relativ schnellen Release den Lines auch grundsätzlich hilft, er hilft einem Lineman gut auszusehen. Und das zweite ist, dass ich tatsächlich nicht glaube, dass der in die Free Agency kommt. Tom Brady wird auf Geld verzichten und wird aber dafür verlangen, dass ordentlich, dass das Geld in die Offense investiert wird, nicht mehr in die Defense, in die Offense. Und da wird Joe Tooney einer der Namen sein, der bei ihm ganz oben steht, denn Tom Brady kann keinen Inside Pressure leiden. Für Tom Brady sind Guards tatsächlich wichtiger als Tackles.
Und du wirst es in New England aber nicht erleben, dass Joe Tooney das Geld bekommen kann, was er auf dem Free Agency Markt bekommt. Wenn er jetzt sagt, gut, ich verzichte auf 3 bis 4 Millionen, kann man da wenig machen. Aber wenn sie ihn sicher halten wollen, müssen sie ihn taggen. Und wie gesagt, dann sind wir bei 12,5 bis 13, irgendwas Millionen. Und das wird Bill Belichick nicht bezahlen. Ich meine, New England hat auch nur 44 Millionen an Salary. Und da ist das Gehalt, was Tom Brady vielleicht noch haben möchte, noch nicht mal komplett mit drin. Also die haben einige Free Agents auf der Liste, die sie verlängern müssten, sehe ich nicht, dass sie die finanziellen Möglichkeiten jetzt schon haben, um Tooney den Vertrag zu bekommen, den er bekommen könnte.
Ich wollte nur beide Sachen nochmal angemerkt haben, weil ja, das sollte man zumindest nicht vergessen.
Berechtigt. Das ist ja auch berechtigt.
Das ist wirklich berechtigt. So.
Ja. Aber wie Rico schon sagt, der Mann ist konstant, der Mann ist nie verletzt, der Mann ist nie krank, der bringt immer seine Leistung, jeden offensiven Snap und der ist es Geld wert und der würde genau in das Anforderungsprofil passen, was Miami hat. Und da muss man dann gucken, ob man ihn bezahlen kann oder will.
Ja. Und wo wir bei bezahlen sind, wollen wir auch immer, habe ich jetzt einen Defensive End auf der Liste, der
ja.
Und zwar hat er sein Leben lang noch nicht in Houston gespielt, sondern nur in New York. Und zwar 5 Jahre bei den Jets und ein Jahr bei den Giants. Und es handelt sich um den 25-jährigen Leonard Williams. Der für mich auf für mich ein Spieler, der auch hinter seinem Potenzial hinterherhinkt und den man vielleicht für einen schmalen Taler irgendwie, keine Ahnung, ich meine, Sporttrack rankt ihn bei 8,2 und ich mir dachte, puh, das ist mutig, ich würde 6 Millionen für ihn vielleicht mal versuchen. Vielleicht ein bisschen mehr, muss man dann mal sehen. Ich sehe auf jeden Fall das Potenzial. Und er ist erst 25 und hat schon 6 Jahre Erfahrung in der Liga. Ich denke, das ist ein Spieler, der auf jeden Fall in das System beziehungsweise in die Richtung, die Flores mag an Spielern, also erfahrene Spieler und junge Spieler, da passt er auf jeden Fall rein und ist jetzt auch nicht Charles Harris, der noch nie wirklich viel gerissen hat, sondern der hat halt auch in einem Jahr mal 7 Sacks, das ist auch nicht viel, aber er hat zumindest gezeigt, dass er was kann und deswegen wird er auch nicht überbezahlt, sondern solides Payment für einen soliden Spieler, wo wir definitiv Hilfe brauchen. So, Micho, was sagst du zu Leonard Williams?
Superspieler, wenn er für das Geld kommt, dann sofort. Ich bezweifle zwar, dass er für das Geld kommt.
Es ist die Frage. Also ich fand diese 8,2 fand ich von meinem Gefühl her viel, aber vielleicht das Problem ist, dass Defensive Ends natürlich relativ gut bezahlt werden in der heutigen NFL.
Wir haben schon mal mit der Gangrene Germany darüber gesprochen gehabt, Leonard Williams, beziehungsweise ich habe gehört, was sie auch darüber gesagt haben. Leonard Williams hat gut gespielt, aber nicht so gut, wie sie erwartet haben. Das heißt von wegen, er war ein Spieler der Kategorie unter Top-Spieler. Mhm. Und das Niveau zeigt er. Und Defensive Ends, ja, werden die sahen richtig ab. Und die Kategorie darunter, das wird er dann wohl auch dementsprechend verdienen, denn enttäuscht hat er nicht. Und dementsprechend rechne ich also mit 8 bis 10 Millionen locker bei ihm.
Okay, dann wird's eine teure Free Agency. Tobi, was meinst du zu Williams?
Ja, dem ist quasi wenig hinzuzufügen. Also 8 ist, wie gesagt, ist eher der untere Rand, aber nicht von dem, was er vielleicht wert wäre, sondern okay, von dem, was er verdienen möchte.
Gut, hat mich mein Bauchgefühl getäuscht.
Aber ja, ne? Er ist wahrlich kein schlechter. Und vielleicht einfach mal aus New York raus und dann nochmal neu durchstarten. Das könnte ihm helfen. Und das, wie gesagt, da könnte uns die letzte Saison ein Gold wert sein, dass die Spieler und die Agenten erkennen, dass das in Miami möglich ist, dass man sich da weiterentwickeln kann und dass Flores auf solche Spieler setzt. Und ich denke auch, gerade auf der Position Defensive End werden wir uns nicht im obersten Regal bedienen, weil da sind wir schnell bei ganz anderen Summen, sondern wir werden da einen Schritt zurück machen und gucken, dass wir vielleicht in der zweiten Reihe aus einem soliden Spieler einen sehr guten entwickeln können. Und das wäre auch Leonard Williams. Ich habe einen anderen, aber Leonard Williams, finde ich, ist eine gute Wahl.
Oh, Dankeschön. Gut, und jetzt haben wir schon mal von jedem 4. Micho, deine Nummer 1.
Tja, meine Nummer 1 ist auch ein Defensive End. Tom Brady. Nein, ich bleibe bei einem Defensive End. Ich gehe aber einen anderen Weg als Tobi. Ich habe jetzt keinen Spieler genommen, den wir entwickeln, sondern ich habe einen Spieler genommen, im Gegenteil, der mal hervorragende Leistung gebracht hat, der in letzter Zeit abgebaut hat, aber immer noch gute Leistungen bringt, der erfahren ist, der uns für die nächsten 2 Jahre wahrscheinlich helfen kann. Spotrac hat den gerankt mit 2 Millionen. Ich schätze, dass wir etwas tiefer in die Tasche greifen müssen. Ich sehe ihn bei 3,5. Und zwar ist es tatsächlich, es ist auch ein bisschen Name-Dropping dabei, denn er hatte seit längerem keine wirklich herausragende Saison mehr. Und zwar rede ich von dem Atlanta Falcons-Spieler Adrian Claiborne.
Oh, der Spieler, der echt 4 Sacks in einem Spiel oder 5, was?
Das waren da quasi aber auch die, oder letzte, nee, nicht letzte Saison.
Vorletzte Saison war das. Das waren auch irgendwie 80% seiner Saison-Sacks. Aber ja, es war richtig krass, wie er da ausgerastet ist. Finde ich interessante Wahl. Und als Rotational-Spieler würde ich ihn definitiv im Auge behalten. Weiß ich nicht, ob er Starter wäre. Da würde ich den Draft dann abwarten. Aber als Rotational-Spieler definitiv eine Verstärkung. Tobi, was meinst du dazu?
Es ist eher das Alter, was mir so ein paar Sorgen macht. Es ist immerhin schon 32. Und vom Ansatz her ist es eine gute Wahl. Und wenn er für die 2,5 bis 3 Millionen kommt und dann sich auf dieses Ding als Rotational-Spieler einlässt, dann kann er uns sicherlich helfen und kann auch eine Verstärkung in der Tiefe sein. Aber ich sehe ihn nicht als Starter und ich sehe ihn auch eher als jemand, der unseren Rookies, die kommen werden, eventuell im Weg steht, einfach allein dadurch, dass er durch seine Erfahrung, wir hatten das letzte Woche bei unseren Free Agents mit Chase Allen, glaube ich. Da hattest du das gesagt, Micho. Er ist so gut, dass er durch seine Erfahrung den jungen Spielern noch Snaps wegnimmt. Aber ich sehe ihn als nicht mehr so gut an, als dass er uns wirklich als Starter voranbringt. Das heißt, für die zweite Reihe, wenn wir noch einen für die erste, oder wenn wir noch zwei für die erste Reihe holen, super. Aber ansonsten eher Risiko als wirkliche Verbesserung.
Aber ganz kurz, das Geld, was er bekommt, ist auf jeden Fall weniger als das, was Charles Harris kriegt.
Das stimmt auch, ja. Aber ne, zu Charles Harris...
Vielleicht kann er dem ja noch was beibringen.
Das kann er auf jeden Fall, ja. Das denke ich schon.
Wie man zum Beispiel an seinem O-Liner vorbeikommt.
Ja. Hey.
Ja, könnte ich ihm, glaube ich, auch zeigen.
Es wird nie langweilig.
Es wird nie langweilig werden.
Und was auch nicht langweilig wird, ist bestimmt Tobis Nummer 1.
Wo wir gerade schon bei Atlanta waren, gehe ich einen anderen Weg als Claiborne. Ich nehme, Überraschung, Überraschung, Vic Beasley von den Falcons. Der könnte in Miami seiner Karriere nochmal einen neuen Schub verleihen. Er liefert Sackzahlen ab, aber sein Spiel an sich ist nicht da, wo Atlanta gedacht hat, dass es ist. Ich hatte mir da auch mal eine Einschätzung von Atlanta-Fans geben lassen. Die sind also relativ unzufrieden damit, wie Vic Beasley spielt. Und ich denke auch nicht, dass er die von Spotrac eingeschätzten 7,3 Millionen wirklich in auf den freien Markt bekommen kann, eben weil auch die anderen Franchises mitkriegen, dass er nicht so in Atlanta in der Lage ist, sein Potenzial, was er zweifelsohne hat, voll auszuschöpfen und voll dann da das zu zeigen, was er wirklich leisten kann. Dabei könnte ihm sein alter College-Coach helfen, den er damals bei Clemson hatte. Der damalige Defensive Line Coach von Clemson ist nämlich momentan bei Miami beschäftigt. Das ist Marion Hobby. Und deswegen denke ich, dass aufgrund dieser Verbindung und aufgrund dieser Connection Vic Beasley eine gute Wahl für Miami wäre, eben nicht so viel zu bezahlen für einen Defensive End. Aus dem Jungen aber das herauszuholen, was er wirklich in sich hat. Denn das hat er am College gezeigt. Und da hat er wirklich stark unter dem Coach abgeliefert. Und ich denke, dass beide Spieler oder dass beide wissen, was sie aneinander haben, sowohl Vic Beasley als auch Marion Hobby. Und dass das dazu führen kann, dass eben Beasley nochmal neu durchstartet und eben in Miami das wirklich auch auf den Platz bringen kann, was er leisten kann und wozu er imstande ist. Und das ist einiges.
Ja, da wirst du sicherlich nicht Unrecht mit haben. Also Vic Beasley ist für mich so, ich weiß nicht. Zum einen, ja, und dann denk, das ist so, einen Tag denkst du, boah, ja, geil, und den anderen Tag denkst du, puh, bloß nicht. Also ich bin da irgendwie so ein bisschen zwiegespalten, muss ich gestehen. Also wenn das Geld passt, kann man es sicherlich versuchen, aber ich weiß nicht, ob ich ihn wirklich sein muss. Also ich bin einfach ein bisschen zwiegespalten bei Vic Beasley, muss ich gestehen.
Wie gesagt, wir haben den Experten für Vic Beasley bei uns im Team. Der wird's wissen.
Ja, natürlich. Das stimmt wohl. Hoffen wir, dass, wenn es so kommen sollte, dass das auch wirklich so ist. Ja. Schauen wir mal. Micho, was meinst du denn dazu?
Ja, Vic Beasley. Also das ist einer dieser Spieler, der eine überragende Saison hatte und davon eigentlich lebt und seitdem nicht mehr wirklich alles auf den Platz gebracht hat. Es ist halt wirklich eine Preisfrage. Weil ich finde, wenn er tatsächlich irgendwie 7 oder 8 Millionen bekommen sollte, die er dann aufgrund dieser einen Saison kriegt, dann finde ich ihn tatsächlich zu teuer für das, was er zumindest angeboten hat.
Wird er nicht verlangen können, weil es keinen Markt gibt?
Ja, das wollen wir einfach mal hoffen, ne? Gibt immer irgendwelche Verrückten.
Auch da sehe ich eher einen One- oder Two-Year-Prove-It-Deal. Dass wir ihm sagen, hör zu, Meister, hier hast du deinen alten College-Coach, hier kannst du nochmal neu anfangen, mach 1 bis 2 Jahre, starte durch und dann kannst du cashen.
grundsätzlich, ja, kann man machen.
Wundervoll. So. Und jetzt kommen wir zu meiner Nummer 1, die jetzt, ja, Tobi hat ja auch schon gesagt, so, dass sein, dass Vic Beasley am College nicht so schlecht war. Den Spieler, den ich ausgewählt habe, war am College auch nicht schlecht, könnte man sagen.
Und, Kyler Murray.
Richtig. Tom Brady. wir holen natürlich Peyton Manning zurück aus dem Ruhestand. Dieser Spieler ist ganze 27 Jahre alt und wird nächstes Jahr für ein 5-Jahres-Deal über, lass mich kurz überschlagen, 110 Millionen bei uns landen. Und das ist kein anderer als Jadeveon Clowney. Defensive End, spielt momentan bei den Seahawks. Und wird nächstes Jahr hoffentlich das Trikot der Miami Dolphins tragen. So, er hat gezeigt, dass er es kann. Er hat gezeigt, dass er es wert ist. Wir brauchen einen Defensive End und der Typ ist sowohl gegen, also der ist einfach auch gegen den Lauf ein Monster. Und wenn wir was definitiv stoppen müssen, ist es direkt der Lauf. Und ja, ich bezahle das Geld. Wir haben das Geld und jetzt werdet ihr sagen, ja, aber wir müssen es ja nicht für einen Spieler ausgeben. Und ich sag, I don't give a fuck. Weil ich mag diesen Spieler einfach und ich kenne eure Meinung dazu und deswegen freue ich mich jetzt schon, hier nennen zu dürfen. Ja, was glaubt ihr, für wie viel wird er wo unterschreiben? Ich meine, das ist ja die Frage. Ich glaube, wir müssen nicht über die Qualität eines Jadeveon Clowney reden, oder?
Ist ein Preisregion doch.
Uff. Okay.
Individuell ein super Spieler, gar keine Frage. Weit jenseits unserer Range. Auch da fange ich jetzt einfach mal an. Ich glaube, ein Spieler wie Jadeveon Clowney macht in unserer Situation wenig Sinn, weil das ist jetzt jemand, der richtig cashen will und das ist jemand, das ist ein Team, da wo quasi nur noch zum Super Bowl Contender eben so ein Defense-Spieler fehlt. Ich hatte gerade eben oder vor der Aufnahme mit Tobi drüber geredet, wenn es zum Beispiel keinen Rollover gäbe, dann müsste man eigentlich so einen Spieler wie Clowney signen, um die Kohle rauszuhauen, komplett frontloaded, stark garantieren und ihn für 5 oder 6 Jahre direkt an uns binden. Ja, aber das ist nicht der Fall. Und du hast gerade eben sonst alle Argumente schon gebracht. Und ich glaube, dass er sich in Regionen bewegen wird, fast schon Richtung Quarterback-Money geht. Also ich glaube, dass wir da irgendwo
dann reden von, wir aber
von, okay. 18, ja, von 18 Millionen reden wir.
Quarterback, das ist kein Quarterback-Money mehr. Nein,
Quarterback nicht 30. mehr, richtig? Richtig. Aber 18 bis 20 Millionen, das war's. 20 Millionen war, oder 23 Millionen war es, glaube ich, vor ein paar Jahren noch, vor 2, 3 Jahren. Ich glaube, 18 bis 20 Millionen, das wird Clowney aufrufen. Und tatsächlich glaube ich, dass Seattle sich bis an die Decke strecken wird und ihn für das Geld auch versuchen wird zu verpflichten.
Das glaube ich auch, aber er will ja zu einem Contender. Hat er nicht gesagt. Tobi, möchtest du was sagen dazu?
Ja.
Oder bist du sprachlos?
Nein, ich überlege gerade, wie ich das, ich meine, du kennst
wie meine Meinung. wie du es nett formulierst.
Genau, du kennst meine Meinung dazu und ich rechne stark damit, dass Jadeveon Clowney nach der Free Agency der bestverdienende Defensive End der Liga wird. Das ist bis jetzt, glaube ich, Frank Clark, DeMarcus Lawrence, alle so um den Dreh. Die haben einen dreistelligen Millionen-Value.
Sag ich doch auch. Ich habe doch gesagt, für wie viel wir ihn signen.
Ja, aber ich signe nicht für 21 oder 22 Millionen in Defensive End. Das ist
Ich schon.
Ja, musst du dann. Die Frage, die ich mir dann stelle, und da bin ich tatsächlich trotz seiner individuellen Klasse etwas unentschlossen, ist er tatsächlich dieses Geld wert? Ist er der Defensive Game Changer, der dir alles verändert und der dir alles in der Defense so als Captain und als Leader in der Defense alles führt und alles tut und macht? Ist er der Ist er der Defensive Quarterback?
Also für mich ist er ein Spieler.
Das sehe ich fraglich.
wo die gegnerische Offense-Line ihren Spielplan unter anderem drum zubaut. Für mich ist er einer dieser Defensive Ends. Ihr könnt das gerne anders. Also für mich ist er wirklich einer in dieser Kategorie, wo die sagen, okay, da müssen wir besonders drauf aufpassen.
Ja.
Also, seht ihr das anders? Dann?
Nein, aber für das Geld reicht mir das nicht. Ne?
Diese gut, Bälle werfen kann er nicht.
Nein, so meine ich das nicht.
Aber Touchdowns fangen.
Ja, zum Beispiel.
Diese Problematik hatten wir auch mit Dominik Su und seinem Vertrag.
Ja, ne? Aber Dominik Su würde der Vertrag, den er damals gekriegt hat, der würde ja, das wären ja heutzutage 5 Jahre wahrscheinlich 160 Millionen oder?
Ja, aber mir geht's nicht um die Höhe, sondern mir geht's ums Prinzip, weil Dominik Su nie dieser Defensive Leader war, den man ursprünglich für das Geld haben müsste. Und das sehe ich auch bei Clowney nicht. So wie Fletcher Cox bei Philly oder so, wo du dann wirklich den Fels in der Brandung hast, nicht nur, dass die andere Offense da ihre Dings drum baut, sondern dass ja alle Spieler neben sich mitreißen, besser machen und auch führen kann. Gerade wenn wir jetzt ein Defensive End relativ früh draften, muss den ja irgendeiner an die Hand nehmen. Und das kann, ich hör Micho jetzt schon schreien, das kann nicht Charles Harris machen.
Aber ich möchte gerne den Spieß umdrehen, weil Rico triggert ja uns ganz gerne.
Ja.
Und kennt ja auch schon unsere Meinung. Ich möchte das Ganze jetzt, den Spieß mal umdrehen, weil darüber hatten wir auch schon eine Diskussion. Und ich weiß nicht, Rico jetzt. Denn ich will einfach mal sagen, will ich tatsächlich einen Spieler in Miami haben, der damals schon nicht zu uns wollte, der nicht gesehen hat, was für ein Potenzial wir haben, der seinem ehemaligen Team damit gedroht hat, zu sagen von wegen, hey, wenn ihr mir den Franchise-Tag geht, dann drohe ich mit Streik, der wirklich die Pistole auf die Brust gesetzt hat, der unbedingt mehr Geld wollte, das ist für mich doch ziemlich charakterlos. Das ist für mich charakterloser als ein Spieler, der sagt, ich sehe hier gerade, wie meine Zukunft von dannen geht, weil das ist einfach nur ein geldgeiles, charakterloses Schwein. Das möchte ich nicht in Miami haben.
Okay, das kannst du natürlich so gerne sehen. Für mich hat er aber genau die Miami haben will. Das ist genau das. Er geht nicht zu einer Franchise, weil er nur einen Einjahresvertrag unterschreibt. Er hat von den Seattle Seahawks das Go gekriegt, dass er definitiv keinen Tag bekommt. Das heißt, für ihn ging es nur um einen Einjahresvertrag und er geht zu einer Franchise, wo er die Chance hat, einen Ring zu gewinnen. So, und das kann ich ihm nicht unterstellen. So, und dass er sich gegen den Franchise-Tag wehrt und damit nicht der erste Spieler ist. Okay, kann man, muss ich zugeben, kann man als charakterlos oder als nicht gerechtfertigt ansehen. Jedoch ist er ein Spieler, der bei Houston gezeigt hat, was er kann. Und Houston, was soll Houston machen? Sollen die mit J.J. Watt, der 15, 16 Millionen pro Jahr kriegt, damals Top-Money gekriegt hat, jetzt den nächsten hätten sie dann noch mal 22 Millionen in die Hand nehmen sollen? Und also, das ist die eine Sache. Und zur anderen Sache, nö. Also, wie gesagt, für mich bringt er da die richtige Edge mit. Von daher ist das für mich deutlich anders, als wenn junge Spieler sagen, die im zweiten Jahr sind, ich gehe zu einer Franchise, wo ich nichts mehr erreichen kann. Von daher.
Ja, aber ich würde aber sagen, bei gleicher oder vergleichbarer sportlicher Leistung wäre mir J.J. Watt das Geld wert, Jadeveon Clowney nicht. Weil mir eben, und das habe ich ja am Anfang schon zu meinen Kriterien gesagt, mir fehlt einfach das Leadership. Ne? Wenn ich diese Kohle für einen Spieler ausgebe, will ich den Defensive Captain haben.
Du musst jetzt nicht von seinem Namen auf.
Das sehe ich bei Claudi aber nicht.
Schließen, ja?
Der ist. nicht auf den Charakter, sondern auf seine Leading Skills. Der guckt. Wie du sagst, das ist ein Egomane.
Ich bin aber auch nur ungerne jetzt hier der Spielverderber.
Ja,
aber
natürlich.
Wir sollten noch allmählich mal weitermachen, weil sonst. Ich sag das gar nicht aus dem Grund. Wir haben diese Diskussion schon mal geführt.
Dem und ich weiß, wo und
wie sie endet.
Meine. Okay, und das will keiner hören. Okay, das sage ich jetzt nicht. Was? Oh mein Gott, hätte das schlecht geklungen. Egal. Gut, Micho, du hast recht. Nein, 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 nein.
Indem er seine Macht ausnutzt.
Ich hatte einen anderen martialischen Spruch, der aber deutlich komisch klang. Egal. Wunderbar. Ja, jetzt haben wir, also wir zeigen Clowny, da sind wir uns einig. Das finde ich schon mal gut. Und jetzt wollen wir noch kurz auf Sleeper eingehen, die wir alle haben. Weil jeder von uns hat auch einen Sleeper. Oder habt ihr alle einen Sleeper? Gut. Gut, dann machen wir das, glaube ich, kurz und schmerzlos, oder?
Ja.
Micho, was ist dein Schläfer?
Da vielleicht auch ganz kurz so gesagt, man hat den Namen, wenn man sich im Football auskennt, bei mir wahrscheinlich schon gehört. Aber viele werden den Namen ganz einfach nicht auf dem Schirm haben, weil es halt eben nicht so ein sexy Name ist, weil es ein Spieler ist, der solide ist, der eigentlich für das Team sogar sehr, sehr wichtig ist, aber trotzdem auf einer Position spielt, die meistens unbeachtet bleibt. Ja, und das war halt eben so das Ziel, einen Spieler zu nehmen, der zwar gut ist, den viele aber einfach irgendwie ignorieren und der dementsprechend nicht so viel Salary kosten wird und nach dem viele gar nicht gucken. Und das ist für mich tatsächlich ein Free Safety, und zwar von Carolina, Trey Boston.
Also
nachdem viele gar nicht so gucken, finde ich nicht schlecht.
Wie gesagt, es ist Sleeper. Wäre was für die Kaderfülle, denke ich mal. War, also, bei den Sleepern finde ich, ist es immer eine Preisfrage. Von daher, wenn man sich einigen kann.
Ich schätze, also Spotrac hat ihn mit 3 Millionen, also hat ihn ungefähr etwas weniger als Clinton Dix verortet.
Da würde ich eher Clinton Dix nehmen.
Er wird auch in ähnliche Salary-Regionen wie Clinton Dix kommen. Also so ein Sleeper ist er für mich jetzt nicht. Also ich musste mich zwischen Clinton Dix und Trey Boston eben entscheiden.
Ich denke nicht,
dass er für so wenig unterschreiben wird. Ich denke es nicht. Also er wird auch so 6 aufwärts in die Region gehen, weil auch da, der hat über mehrere Jahre deutlich gezeigt, dass er konstant ist, was er leisten kann und dass er ein richtig guter Free Safety ist. Und das ist sicherlich auch den anderen Franchises aufgefallen. Deswegen.
Ja, es ist halt eine Position, die wenig. Also es ist eine Position, die wenig Liebe bekommt. Es ist eine. Also das ist das Punkt 1. Carolina als Team bekommt im Moment gerade auf der Defense-Seite nicht besonders viel Aufmerksamkeit. Und da wird halt Trey Boston auch noch von anderen Spielern halt eben, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, überstrahlt. Und der Markt für Safeties, die Diskussion hatten wir aber vorhin schon, gestaltet sich meiner Meinung nach schwierig. Und deswegen, habe ich ihn als Safety genommen. Gut.
Ich würde ihn auch gern haben, aber zu dem Preis, wie du ihn taxierst.
Tobi will alles teurer.
Eher nicht.
Ah, Tobi?
Nein, aber.
Jetzt sag mal deinen Sleeper. Ja?
Pat Carras Center New England Patriots.
Willst du vielleicht die ganze Line aus New England holen?
Ted Karras hat den Vorteil, um ihn holen zu können. Nächstes Jahr dürfte Andrews wieder fit sein. Das heißt, er würde ins zweite Glied rücken. Er hat aber in dem Jahr, in dem jetzt Andrews ausgefallen ist, gezeigt, dass er ein guter und solider Center sein kann. Und ich denke, mit mehr Snaps und mehr Spielanteilen kann aus dem ein richtig guter Spieler werden.
Ja.
Und teuer wird er
nicht. Wie gesagt, da bin ich aber bei der Diskussion, die ich vorhin schon hatte. Ich sehe auch Center erstmal nicht den Bedarf. Ich würde mit Kilgore erstmal weitermachen, sofern sich da nichts ändert. Aber.
Deswegen ist es ein Sleeper.
Es wird meine Position, also mein Spieler, den ich ausgewählt habe, gleich auch so treffen. Aber ja, Micho, du darfst erstmal dich noch auslassen.
Ja. Ist genau dasselbe wie bei Tuni. O-Liner, New England Patriots sind für mich keine Sleeper, weil quasi die halbe Liga drauf guckt. Von daher.
Gut. Man muss doch nicht
sagen. Was soll ich dazu sonst noch sagen? Also ich bin aber der Meinung, dass ein Center schon wichtig ist.
Ich denke auch, wir sollten.
Aber ich habe tatsächlich kein. Ich habe tatsächlich auch nach für meine Free Agents nach einem Center geguckt, habe aber keinen Center in der Free Agency gesehen, der mich tatsächlich gereizt hat.
Ging mir ähnlich. Na gut. Möchtet ihr noch was zu dem Center sagen oder soll?
Ich würde gerne deinen Sleeper hören.
Und zwar kommt mein Sleeper aus Philadelphia von den Eagles. Was lachst du? Gott.
Ich warte nur auf ganz große
Namen. Es ist ein großer Name, ja. Und zwar Sleeper ist ja auch immer so Position, wo wir vielleicht nichts brauchen. Ja. Ich meine, der Spieler wird jetzt Free Agent, hat jetzt diese Saison nicht so mega überzeugt, ja. Wie auf dieser Position vielleicht keiner bei den Eagles. und bei uns wird er vielleicht durchstarten, ne? Und zwar rede ich. Tobi, von wem rede ich?
Sag du, den Lacher will ich bei mir haben.
Von dem Wide Receiver Nelson Agholor.
Natürlich. Von wem auch
sonst? Und
es war klar, dass das kommt.
Was?
Ja.
Ja. Warum?
Ich hatte den am Anfang der Saison auf der Liste.
Da habe ich gar nicht dran gedacht.
Ja, ich habe seine Entwicklung in dieser
Saison
durchaus verfolgt.
Deswegen kriegen wir ihn ja günstig und deswegen wird er bei uns dann richtig durch können, wenn er dann mal spielt. Also wie gesagt, es ist ein Spieler, den wir nicht unbedingt brauchen, weil wir da ja durchaus gute Spieler haben. Aber deswegen war es für mich so ein Sleeper, wo man vielleicht nicht mit rechnet, aber hey, Philadelphia, ihr glaubt, der kann keine Bälle fangen? Dann guckt mal hier. Ja, also wie gesagt, ist schon ziemlich ballsy, das zu behaupten. Ne? Schon ein bisschen bold. Aber why not? Ja, das ist mein Sleeper. Micho, möchtest du noch was sagen, außer dass das so offensichtlich war?
Ich weiß nicht, ob wir unbedingt noch einen Spieler fürs Practice brauchen.
Nice one. Tobi?
Ich bin mir nicht sicher, ob wir dann Philadelphia zeigen können, dass er Bälle fangen kann. Ich hatte bei ihm in dieser Saison mehr so den Eindruck, dass er keine Bälle fangen will.
Was?
Also, das grenzte für mich teilweise schon an Arbeitsverweigerung, was er in Philadelphia da abgeliefert hat. Also, man kann nicht deutlicher zeigen, seiner eigenen Franchise, als das, was Agholor gezeigt hat, nach dem Motto, ich habe von euch eine 9,3 Millionen Exercised Salary für dieses Jahr gekriegt. Mir ist scheißegal, wo die Bälle hinfallen. Ich krieg die Kohle eh. Also, wenn das die Attitude ist, die du in Miami haben willst.
Nein.
Naja,
bei uns dann, wird er dann ganz anders.
Dann weiß ich nicht. Also, du hast zumindest den Vorteil.
Richtig.
Er hat keinen Markt.
Deswegen.
Und er wird günstig, weil er kann nichts verlangen. Nach der Saison in Philly wird er keinen finden,
der ihm einen großen Vertrag
Camp anbietet. Reicher. Keinen. Bei uns ja. Vielleicht scheißen ihn die Giants oder so, die einen Wide Receiver brauchen, mit Geld zu, aber so wie ich diese ganze Nummer einschätze, landet er dann in New England und führt ihn in den nächsten Super Bowl.
Das wird richtig abkotzen. Lassen wir das Thema.
Gut.
Wunderbar. Möchtet ihr noch etwas loswerden zu der heutigen Folge?
Ich hätte gedacht, dass es wesentlich
kürzer geworden
wäre, aber nein, wir haben natürlich wie immer viel zu
reden. Aber ich finde es gut, dass wir uns wenigstens bei Clowny einigen konnten.
Um Gottes Willen.
Ich werde nackt durch München laufen, wenn wir den signen. Nein, natürlich nicht. Jetzt kriege ich wieder eine Anzeige.
Ist notiert.
Wieder. Ja. Ist notiert.
Du läufst also beim Dolphins-Treffen nackt durch Paderborn.
Ja, natürlich.
Bloß nicht.
Was man dann so macht.
Todsünde, ne? Hier. Kannst du hier nicht nackt.
Aber erst auf, dann, wenn wir wollen, dass alle anderen gehen.
Auf einem Delfin reitend.
Ja, jetzt kriegst du mal einen Paderborn-Delfin her. Wo soll ich den denn her?
Das ist kein Problem.
Paderborner Football-Team.
Das Maskottchen.
Genau. Oh Gott,
der Arme.
Okay, stopp. So, okay. Also, Leute, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
Aber, Rico, ja? Ich nehme nicht beim Wort. Wenn wir Clownies sein, den kriege ich organisiert. Das ist kein Problem. Dann musst du aber auch nackt auf dem Reiten.
Nein. Halt, stopp. Jetzt ist gut hier. Also, das ist ja unzüchtig.
Aber jetzt mal eine ganz ernst gemeinte Frage zum Abschluss. Was kriegt der Gewinner? Jeder hat jetzt 5 Namen. Es kann ja auch mal sein, dass wir einen Treffer landen.
Ganz ehrlich,
mal was aus.
Danach habe ich aber ehrlich gesagt nicht geguckt. Ich habe gesagt, von wegen, was würde ich tun? Das ist ja was anderes als das, was die Franchise tut. Ich glaube, das sind tatsächlich zwei unterschiedliche Dinge.
Das haben wir auch alle getan. Also, ne, wir gehen ja jetzt nicht mit unterschiedlichen sonst hätte ich das nicht vorgeschlagen.
Okay.
Aber, ne? Machen wir was. Jetzt vielleicht nicht nackt, ne?
Bier auf. Jetzt häng dich doch nicht da dran auf.
Ein Bier auf dem Dolphins-Treffen.
Wow, okay.
Das kriege ich, wie gesagt, Rico, ne? Das kriege ich organisiert. Kein Problem.
Ja, das will keiner sehen. Nachher, ganz im Ernst. Jetzt hast du bist jetzt schon schuld, wenn gewisse Tierschutzorganisationen bei uns auf dem Treffen landen und anfangen zu demonstrieren.
Ganz ehrlich, die haben hier in Paderborn nichts zu melden. Hier hat nur die Kirche, was zu sagen.
Das denkst du jetzt noch. Ah. Aber gut, lassen wir das jetzt, sonst
es ist ja kein,
kommen wir noch.
Es ist ja kein echter Delfin.
Trotzdem, ja, da machen die keinen Unterschied. Gut, wunderbar. Also es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und es freut mich, dass wir natürlich gewisse Spieler unter Vertrag nehmen. Ich denke, wir werden schon Treffer landen, mehr wie viele. Und ja, ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Jetzt habt ihr noch die Chance, noch mal was zu sagen.
Tschö.
Sonst.
Ich muss telefonieren.
Okay. Dann, es war schön, Tobi. Viel Spaß beim Telefonieren.
Danke.
Und ciao, ciao.
Bis dann.